Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Alle auf der Suche nach Glück. Und was suchen wir eigentlich, wenn wir das Glück suchen? Suchen wir vielleicht das, was hinter dem Glück steht, nämlich der Grund. Und das ist eine ganz einfache Geschichte mit dem Glück. Versteht man mich da hinten? Ist das gut genug? Bisschen lauter. Gut, kann ich noch was zulegen? Das heißt also nicht anders, was hier auch gesagt wurde, wenn die Menschen nach dem Glück suchen, dann suchen sie meistens nur den guten Grund. Und wenn sie den guten Grund gefunden haben, ob das jetzt Schokolade ist oder ob das vielleicht etwas anderes ist, dann sind sie von alleine glücklich. Das hat niemand anderes gesagt als der Ihnen hoffentlich bekannte Viktor Frankl, der zur dritten psychologischen Schule, zur dritten psychologischen Wiener Schule gehört und der gesagt hat, im Gegensatz zu dem, was Adler und Freud sagen, der nämlich sagt, das Streben nach dem Trieb, das sich Verhalten nach dem Trieb oder das Streben nach Macht, so wie es Adler macht, braucht man nicht, wenn man das, was in der Existenzanalyse eigentlich vorhanden ist, nämlich den Willen zum Sinn, den Sinn des Lebens und die Freiheit des Willens für sich in Anspruch nimmt. Das ist etwas ganz Wichtiges, finde ich, was wir an den Anfang stellen müssen, um sozusagen uns vor der Irritation zu bewahren, dass das Glück etwas sei, was für uns sozusagen in einem Kurs letztlich erarbeitbar wäre und wir dann alle enttäuscht sein müssen, wenn wir das nicht erreicht haben beziehungsweise unsere eigene Unfähigkeit erkennen. Das heißt also etwas ganz Wichtiges, von vornherein zu sagen, auf welcher Suche sind wir eigentlich? Wir sind auf der Suche nach den guten Gründen und es gibt eine Reihe von Gründen, die als gute Gründe deklariert werden, als Scheinglück, als Ersatzglück, das können Sie überall auf der Straße kaufen, das aber dann sich nach kurzer Zeit unter Umständen entpuppt als ein Placebo. Und das ist genau das, was wir in dieser Diskussion nicht haben wollen. Sondern wir wollen ja einen Schritt weiterkommen und wir wollen einfach sagen, was bewegt uns eigentlich so als dieses Wesen Mensch, wenn wir auf dem Wege oder auf der Suche nach dem Glück sind. Und ich gehe noch ein bisschen weiter als zu Seneca, ich gehe bis Aristoteles. Und der hat immerhin schon auch in seiner nikomachischen Ethik Wege zum Glück beschrieben. Man muss die nicht alle gehen und nicht alle könnten die gehen, sondern es sind ja nach seiner Meinung nur ganz bestimmte dazu befugt, das muss man dazu sagen. Aber wir haben sozusagen in der antiken Philosophie schon eine ganze Reihe Vorgaben, die wir eigentlich auch noch verwenden können, nicht ungeprüft, selbstverständlich, aber die sozusagen neben dem, was uns so als Glück verheißen wird, zumindest mal ins Auge zu fassen. Und ein bisschen was davon werden Sie auch erfahren. Was zu meiner Person angeht, ich bin Rentner. Ich bin Rentner, ich bin jetzt in diesem Jahr 65 Jahre oder werde 65 Jahre alt und habe mir dieses Thema ausgesucht, weil ich einfach denke, dass es wichtig ist, dass das, was im humanistischen Bildungsauftrag eigentlich auch verankert sein soll, dass der Mensch nämlich so viel Welt in sich vereinen soll, wie möglich oder anders ausgedrückt, was Bildung ist, ist nichts anderes, als dass man sich die Welt erobern will und einen Platz darin finden will. Wilhelm von Humboldt. Das sind Dinge, die, glaube ich, ganz wichtig sind und die uns davon vielleicht abhalten, die Kinder wie Fässer zu betrachten und die abzufüllen. Oder wie Schiffe zu beladen. Das ist etwas, was vielleicht in einer Wissensgesellschaft ganz besonders wichtig ist. Aber ich habe Ihnen ja versprochen, jetzt dort direkt auch zum Glück zu kommen. Sie haben Glück. Noch ein Platz. Und dann sitzen Sie schon draußen. Sie dürfen noch rein. Aber was ist dieses Glück eigentlich? Und ich habe jetzt jemand, der vielleicht für uns beide Nationen ein bisschen spricht. Und das ist nicht anderes als Matthias Steiner. Sie kennen vielleicht auch dieses Bild. Das ging so vor 4,5 Jahren um die Welt. Das ist die Freude, das ist das Glück. Der hat seinen Grund gefunden. Der Sieg im Schwergewicht, Gewichtheben, 462 Kilo insgesamt mit Stoßen und Reisen, ist hier eine Maßgabe, die er erfüllt hat. Und es war eine riesige Freude, insbesondere deshalb, weil er nämlich, deswegen ist er ja Deutscher geworden, vorher war er Österreicher, seine Frau verloren hat. Und ausgerechnet das wieder zum Anlass genommen hat, sich besonders hier ins Zeug zu legen, um hier tatsächlich für seine Frau sozusagen einen Sieg einzuholen. Aber was wäre Matthias Steiner ohne das zweite Bild, das Sie vielleicht auch kennen? Das ist die Olympiade dieses Jahr in London. Sie sehen also, das Glück ist tatsächlich nicht greifbar, sondern das Glück ist etwas, was unter Umständen flüchtig ist, wenn man das so betrachtet. Aber das Glück ist eigentlich die Fähigkeit, mit dem, was mir so passiert oder so passiert, entsprechend umzugehen. Das heißt also die Fähigkeit, das, was mir passiert, das, was ich erlebe, entsprechend mit dem, was ich verarbeiten kann, so zu verarbeiten, dass ich letztlich eine Fülle des Glücks erfahre oder eine Fülle des Lebens erfahre, die eben aufschwappende als auch Wellentäler beinhaltet. Und mit beidem gleichermaßen umzugehen und mit beidem gleichermaßen zu sagen, nur, jetzt zitiere ich Sigmund Freud, nur vom Kontrast können wir das Glück erfahren, wäre es nämlich dauernd da, wäre es nichts anderes als ein laues Gefühl. Und genau vor diesem lauen Gefühl wollen wir uns ja auch bewahren. Das ist ja etwas, was ganz wichtig ist. Das heißt also, wir müssen verstehen, dass das Glück in diesem Sinne als Lebensglück, als gelingendes Leben, als gutes Leben zu verstehen ist und die Voraussetzungen dafür finden. Und wo anders als in der Schule sollten diese Voraussetzungen gelegt werden? Das ist meine Ansicht. Das heißt also, wir müssen etwas finden, das uns sozusagen unsere nachfolgenden Generationen befähigt, mit den Dingen, und es werden eine ganze Menge Dinge sein, die sie zu bewältigen haben, entsprechend umzugehen. Das ist etwas, was ganz wichtig ist. Und ich denke, in dem Kontext wäre es mal wichtig zu prüfen, ob es, und es gab ja Glücksphilosophien in jeder Zeit, und ein paar davon waren sehr gefährlich, ein paar davon haben sich von alleine erledigt, ein paar davon, Utopia beispielsweise, bleiben uns noch im Gedächtnis hängen und warnen uns eigentlich davor, die glückliche Gesellschaft zu fordern. Die glückliche Gesellschaft, die nämlich unter Umständen dann einer Verführung unterlegt insgesamt, die so schädlich ist für den Einzelnen, der, und das war jetzt genau diese Aussage aus dem Standard, wie viele Milliarden gibt es auf der Welt, ich weiß es nicht, aber es gibt jedenfalls genauso viele Wege zum Glück, wie es Menschen zum Glück gibt. Aber es gibt ein paar Faktoren. Es gibt ein paar Faktoren, die unter Umständen für alle gleichermaßen gelten, die aber unterschiedlich interpretierbar sind. Und diese Faktoren will ich Ihnen ganz kurz nennen. Für mich sind das wichtige Voraussetzungen für das Glück und auch im Zusammenhang nicht nur für das Glück, sondern auch für das Erreichen von Lebenskompetenz und zugleich auch von Lebensfreude. Einer dieser Faktoren, und da werden Sie mir sicherlich gleich recht geben, das ist das Gefühl von Sicherheit. Das Gefühl von Sicherheit, sozusagen als die Befreiung von der Angst, ist etwas, was uns glücklich macht. Und nicht nur uns, sondern auch die Versicherung. Das heißt also, hier ist etwas, was wir brauchen. Wir brauchen das Gefühl von Sicherheit oder sagen wir es mal auf der entsprechenden Ebene von Geborgenheit. Ohne das, dann wird der Hirschhausen sagen, Glück kommt selten allein. Wir wollen eben in der Gruppe sein. Seit die Menschen eben aus den Höhlen sind und von den Bäumen runtergekommen sind und in die Savanne gingen, dann brauchen sie das Miteinander. Und wenn sie dieses Miteinander nicht haben und sich nicht fühlen, dann sind sie unglücklich. Manche gehen auch wieder zurück in die Höhle. Ist aber auch wichtig, weil man braucht diese Phasen. Und man braucht diese Amplitude, die sozusagen in die Masse hinein. Sie sind jetzt hier alle so schön versammelt, aber vielleicht sind sie auch ganz froh, wenn sie heute Abend wieder ganz alleine sind. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, der für alle gleichermaßen gilt. Alle wollen das Gefühl von Sicherheit. Alle wollen danach streben. Man kann das natürlich auch übertreiben, das ist ganz klar, wenn man dann den Fokus zu stark darauf legt und sagt einfach, Sicherheit ist hier für mich gegeben, wenn ich diese Kompetenzen habe. Das heißt also, ich habe eine gute Berufsausbildung, ich habe ein entsprechendes Vermögen, ich habe unter Umständen auch Perspektiven, die dazu passen, die unter Umständen auch meine Familie garantieren. Dann habe ich natürlich etwas ganz Wichtiges. Aber wenn ich das alleine betrachte und überbewerte und sage, das drückt sich nachher aus vielleicht in einem Bruttoinlandsprodukt, mal global gesehen oder beziehungsweise national gesehen, dann habe ich unter Umständen das Problem, dass hier der Fokus auf die Sicherheit geht und mir etwas anderes, was ich noch als Faktoren brauche, dann unter Umständen fehlt. Und das, was mir fehlt und was ein wichtiger Faktor ist in dem Zusammenhang, ist das Gefühl von Freiheit. Die Menschen brauchen diese Freiheit. Wir brauchen diese Entscheidungsfreiheit und wir brauchen die Möglichkeit zu sagen, ich gehe den einen und nicht den anderen Weg. Aber ich muss mir bewusst sein, dass wenn ich die Freiheit für mich in Anspruch nehme, dass sie das Risiko enthält, auch einer Fehlentscheidung. Freiheit setzt Verantwortung für mich selbst voraus, aber nicht nur für mich selbst, sondern auch für meine Umgebung. Denn unter Umständen ist die Ausnutzung meiner Freiheit gerade die Einschränkung der Freiheit der anderen. Und da komme ich auf eine Frage der Ethik. Eine Ethik, die nämlich hier mehr ist als nur technisch etwas auszulegen, praktisch etwas zu gestalten, sondern auch moralisch hier eine Grundlage zu finden, mit meiner Freiheit so umzugehen, dass die anderen nicht geschädigt werden. Eine wichtige Frage finde ich, die in dem Kontext ist. So, jetzt ist Freiheit und Sicherheit etwas, was wir für uns zum Glück einigermaßen in Anspruch nehmen können. Das gilt nicht für alle. Und Sie merken ganz genau an den Unruhen in Nordafrika, wie stark das Bedürfnis nach Freiheit ist und was die Menschen dann unter Umständen auch dafür vollführen. Das heißt, hier ist etwas, was elementar ist, aber mit dem auch umgegangen werden muss. Ich komme dann später noch drauf. Und ich muss lernen, mit dieser Freiheit umzugehen. Und ich muss lernen, mit der Freiheit umzugehen, um eben die wirklich guten Gründe von den scheinbar guten Gründen auch zu unterscheiden. Und eben nicht auf den Leim zu gehen. Und eben nicht dem zu unterliegen, was Sigmund Freud jetzt auch sagt, der Mensch, der strebt im Prinzip nach Lust. Das ist das Thema. Und mit dieser Lust kann man sie natürlich auch entsprechend verführen. Ob das die Lust auf Schokolade ist oder ob das die Lust auf Sex ist, das ist letztlich für das, was wir suchen, immer ein Grund der Verführung. Und das muss ich auch entsprechend berücksichtigen. So, Freiheit und Sicherheit, nehmen wir das mal an, dass das einigermaßen gegeben ist. Was passiert denn dann? Was passiert mit uns dann? Und das ist meines Erachtens auch die Frage, warum diese Glücksdiskussion so in Gang gekommen ist. Es steht nämlich etwas hinter dem Glück und das ist die Frage nach dem Sinn. Wenn ich Freiheit und Sicherheit habe, dann muss ich ja dann fragen, wofür bin ich eigentlich auf dieser Welt? Sie kennen die drei grundsätzlichen Fragen, die einfach lauten, woher komme ich, wohin gehe ich? Und die entscheidende Frage, die wir wirklich beantworten können, ist die, wofür bin ich hier? Also ich jetzt hier, um einen Vortrag zu halten. Und das macht für mich Sinn. Wenn die Menschen nämlich nach Sinn suchen, dann suchen sie nach Zusammenhängen. So wie sinnlose Aneinanderreihung von Buchstaben noch kein Wort ergibt und sinnlose Aneinanderreihung von Wörtern noch keinen Satz. So stellt das für mich dar, dass wenn ich den Zusammenhang nicht erkenne, für mich sich der Sinn auch nicht entfaltet. Denken Sie an die vielen Menschen, die eben in meinem Alter nicht wissen, was sie tun sollen und dann vielleicht mit Loriot Blockflöte üben oder mit der Frau, um für sich einen Lebenssinn zu finden. Das sind die Fragen, die uns beschäftigen, wenn wir das andere erreicht haben. Wenn ich mich unfrei fühle, dann strebe ich nach Freiheit und macht das für mich Sinn. Wenn ich das nicht bin, wenn ich frei bin, wenn ich sicher bin, dann strebe ich nach Sinn. Und ich strebe nach Zusammenhängen. Ich strebe nach dem Verständnis. Ich strebe danach, vielleicht ein Stückchen vollkommener zu werden. Ich werde nicht ganz vollkommen. Das ist für uns Menschen eben vorbehaltlich, vielleicht im Jenseits. Vielleicht. Aber das ist die Frage, die uns eigentlich immer wieder umtreibt, wofür sind wir hier auf dieser Welt? Und die Frage, die sich natürlich dann auch anstellt, und das ist für die Kritiker ganz entscheidend, gibt es so etwas wie sozusagen einen genetischen Bonus? Gibt es einen genetischen Bonus, dass der eine eben glücklicher geboren wird oder der andere eben weniger glücklich? Den glücklichen Bonus, den gibt es. Manche haben dieses Glück. Von Veranlagung her. Es gibt eine schöne Untersuchung von Sonja Lubomirski, das ist eine Psychologieprofessorin von der Riverside University in Kalifornien und die hat über Zwillingsstudien herausgefunden. Ich nagel niemand jetzt auf diese 50% fest. Aber es gibt einen Anteil, der genetisch vorgegeben ist. Einen Anteil von Optimismus, könnte man sagen, von Zuversicht, der uns vielleicht ein bisschen begünstigt. Und jetzt könnte man sagen, das, was wir und ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber 2/3 der Deutschen glauben, dass Glück zufällig ist. Vielleicht auch aus dem Grund, dass sie dann entbunden sind, auch fest dafür zu tun. Tatsächlich sind es aber nur 10%. Das ist erstaunlich. Also das haben Sie dann schon gelesen, vielleicht auch im Standard, dass hier dementsprechend der Lottogewinner nach einem halben Jahr ungefähr genau sein gleiches Glücksniveau hat, genauso wie derjenige, der vielleicht querschnittgelähmt ist, nach einem halben Jahr wieder sein alles Glücksniveau hat. Wir Menschen sind anpassungsfähig. Und das ist eine große Chance. im Hinblick auf das, was wir an Lebensbewältigung haben. Wir sind nämlich nicht davon ursprünglich ausgegangen, dass wir dauernd glücklich sein wollen, sondern wir brauchen dieses Glück, um als Motor sozusagen uns immer wieder neu zu inspirieren, immer wieder neu zu motivieren, um in Gang zu kommen. Und wenn uns da was passiert, dann sind wir in der Lage, uns anzupassen. Und wenn uns was Glückliches passiert, dann passen wir uns auch an. Also, das ist genau eigentlich auch die Erklärung dafür, dieses episodische Glück, was Sigmund Freud da beschreibt. So, und jetzt kommt der Teil eigentlich, der ganz spannend ist. Die 40% oder was es auch immer ist, die uns bleiben als unsere Charaktereigenschaften. Die zum Teil geprägt werden durch das, was uns passiert. Wenn wir eben nicht gebobbelt wurden im Kleinkindalter, dann haben wir vielleicht irgendwann später ein Problem. Dann haben wir vielleicht das Problem, dass wir uns sozusagen die Wertschätzung von außen holen müssen, weil sie in uns nicht drin ist. Wir haben aber auch die Möglichkeit, hier unsere Einstellungen und Verhaltensweisen zu verändern. Das sagt nicht nur die Epigenetik, sondern das sagt uns auch die Verhaltensforschung. Es ist kein Problem. Und seit die Neurobiologie tatsächlich auch nachgewiesen hat, dass es eine Neuroplastizität gibt, dass also das Gehirn sich verändert durch Übung, dann sehen wir doch hier auch eine Chance. Also warum sollen wir nicht üben? Verstand kann man belehren, sagt Aristoteles, Charakter muss man üben. Also müssen wir aber üben. Also wir dürfen nicht nur immer in den Dilemmata verstrickt bleiben und darüber diskutieren, sondern wir müssen tatsächlich auch üben. Das heißt, hier sind ganz bestimmte Dinge, die uns prägen. Ich kann damit umgehen, was mir passiert. Ich kann morgens, wenn die Bäckersfrau vielleicht nicht so freundlich ist zu mir, irgendwo durch ein Signal sie freundlicher stimmen und mir dann selber wieder eine schöne Lebensfreude schaffen. Oder ich kann es einfach so belassen, wie es ist. Also hier in der Situation kommt es natürlich darauf an, was sollen diese Einstellungen und Verhaltensweisen bei mir bewirken. Und jetzt bringe ich Ihnen drei Begriffe, die in dem Kontext ganz wichtig sind. Drei Begriffe, die Einstellungen und Verhaltensweisen ganz verdeutlichen. Das ist der erste Begriff, ist der Begriff der Kohärenz. Kohärenz, also dieses Gefühl, nicht auseinanderzubrechen. Dieses Gefühl, tatsächlich zu wissen, wofür ich hier bin. Dieses Gefühl, mir was zuzutrauen. Und dieses Gefühl, ein Lebenskonzept zu haben. Das ist das Gefühl von Kohärenz. Und wenn ich das Kohärenzgefühl habe, dafür gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, dann bin ich unter Umständen psychisch als auch physisch wesentlich robuster als andere. Aaron Antonovsky hat das gemacht. Der hat den Nachweis erbracht, schon in den 70er Jahren. Hat daraus eine ganze Theorie entwickelt, die sich Salutogenese nennt. Die Entstehung von Gesundheit. Das ist das, was ich hier unter Umständen erreichen kann. Und Sie merken, es taucht wieder der Zusammenhang, es taucht wieder der Sinn auf und es taucht wieder das Gefühl von Geborgenheit, von Sicherheit an. Ein, so, der mich beschäftigt und der unter Umständen meine Lebensfreude auch garantiert. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und ich denke, gerade in Bezug auf Sinn, wir hatten jetzt einen schönen Artikel im Fokus am 21.12. dieses Jahres, Sinn suchen, war die Überschrift, Headline, Sinn suchen, Glück finden. Und das passt dazu. Auch die Untersuchung passt dazu. Das Zweite, was ich mit Einstellungen und Verhaltensweisen erreichen will, ist für mich das Gefühl von Konsistenz. Wie viele Widersprüche sind denn in mir? Wie oft komme ich denn zwischen meiner Lust und Lustbefriedigung und dem, was unter Umständen längerfristig angelegt ist, nachher in Konflikte? Wie sehr muss ich unter Umständen darunter leiden, einen Motivirrtum zu unterliegen? Beruflich, privat, wie auch immer. Das ist der einzige Irrtum, der im bürgerlichen Gesetzbuch auch nicht dazu führt, den Vertrag wieder aufzulösen. Wenn ich mich geirrt habe, weil ich dachte, damit kann ich irgendwas anderes erreichen, weil ich gedacht habe, wenn ich mir ein tolles Auto kaufe, dann kriege ich auch die passende Frau dazu, dann habe ich mich eben geirrt. Das ist ein Motivirrtum. Und dann habe ich das Gefühl von Inkongruenz. Oder ich habe vielleicht zwei Ziele. Dass ich ein Haus will und ein Auto will, dann habe ich das Gefühl von fehlender Konkordanz. Das sind Dinge, die hier aber erstmal bewusst gemacht werden müssen. Und zwar bewusst gemacht werden, altersgerecht aber möglichst früh, dass ich relativ viele Fehler vermeiden kann. Darum geht es eigentlich, um dann sozusagen mein Leben in eine Bahn zu lenken, die vielleicht eher zum gelingenden Leben führt, als zu einem unglücklichen Leben, nämlich immer derjenige, der vielleicht eben sein Leben meistern kann, schultern kann, seine Berufsausbildung geschafft hat, so wie ich jetzt viele Klienten habe, aber dann mit 40 Jahren plötzlich ankommt und sagt, ich weiß gar nicht, für was ich das alles mache und für was ich das überhaupt gemacht habe. Und dann irgendwo in einer Krise steckt und sich fragt, was soll ich eigentlich tun? Das sind die Menschen, die sich fragen müssen, welche Motive haben sie zu welcher Handlung angetrieben. Und es ist doch logisch und sinnvoll, vorher schon diese Motive genau zu eruieren. Das verhindert die Inkonsistenz. So, jetzt kommt ein dritter Bereich, der auch ganz wichtig ist, das ist die Frage der Resilienz. Also, wie stehe ich wieder auf nach entsprechenden Niederlagen? Gibt es viele Untersuchungen drüber, auch lange, langfristige Untersuchungen von Amy Werner und Jules Smith beispielsweise, die insgesamt, glaube ich, etwa 700 Kinder über einen Zeitraum von 40 Jahren auf der Insel Kauai begleitet haben und herausgefunden haben, was die eigentlich geschafft haben. Ein Teil von ihnen, ein Drittel von ihnen, ist trotz widriger Verhältnisse nämlich ganz gut durchs Leben gekommen, könnte man sagen, gelingendes Leben. Die haben es nämlich geschafft aufgrund von Humor, da haben wir wieder die Lebensfreude, die haben es geschafft aufgrund von Orientierung, das ist neuerdings der Hattie-Effekt, habe ich gelesen, John Hattie, der neue Pädagoge von Neuseeland, der eben sagt, hier, ich brauche eine Orientierung. Wenn ich die Orientierung nicht habe, dann kann ich mich, an was soll ich mich denn dann orientieren? Wo ist mein Kompass? Wo ist meine Richtung? Und die hatten dann auch schon relativ früh Verantwortung übernommen. Das heißt, wir haben hier noch einen neuen Faktor, den wir berücksichtigen müssen, das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit spielt in der Psychologie eine ganz entscheidende Rolle. Nur wie kann man die erlangen? Indem man etwas tut. Indem man ein Projekt angeht und indem man nicht darüber diskutiert, mit welcher Methode man unter Umständen ganz günstig fährt, sondern die Methode sozusagen dann erfährt bei dem Projekt, was man tut. Herr Lissmann, ist es doch so. Ich habe es gelesen, deswegen. Das ist aber eine ganz entscheidende Frage. Das heißt also, ich brauche hier die Projekte und ich brauche hier eigentlich auch die Induktion, wenn man so will, die mich begleitet und die mich dann unter Umständen auch auf den Weg bringt, zu sagen, das funktioniert. Und ob das jetzt Sport ist oder ob das musisch ist oder ob das intellektuelle Anforderungen sind, das bleibt letztlich egal. Das System ist immer das Gleiche. Und das stelle ich Ihnen nachher noch vor. Das heißt also, wir haben ja drei Faktoren, die wir zu berücksichtigen haben. Und diese drei Faktoren müssen, wenn wir von einem Schulfach Glück sprechen, auch enthalten sein. Sonst stimmt das nämlich nicht. Sonst wäre das Etikettenschwindel. Das heißt also, ich muss nachher mit mir im Reinen sein. Oder anders ausgedrückt, ich brauche das Maß an Authentizität. Ich brauche das Maß, tatsächlich für mich einen Sinn zu finden. Ich brauche das Maß, wirksam zu sein. Ich brauche das Maß, geborgen zu sein. Das gehört alles dazu. Und da kann ich ein bisschen was dafür tun. 40%, sagt sie. Und diese 40%, die kann ich ja anreichern. Wenn ich also mit 0 geboren bin, dann habe ich immerhin noch die Chance, auf 40% zu kommen. Als Sauertopf. Geborener. Das ist etwas, was hier in dem Kontext für mich eine Grundlage darstellt. Und diese Grundlage wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Also was ist jetzt das Ziel von einem Schulfach Glück? Sie haben sich das gewünscht. Ich mach's. Hellseherisch. Die Vermittlung von Einstellungen und Verhaltensweisen. Einstellungen und Verhaltensweisen, die hin zu einem freudigen, gelingenden und sinnvollen Leben führen. Das ist doch eine Aussage, die in jedem Bildungsplan steht. Da sage ich Ihnen nichts Neues. Das steht in der Landesverfassung, das steht im Bildungsplan, das steht in jedem Lehrplan vorne dran. Keine Frage. Und deswegen könnte man sagen, ist dieses Fach nicht eigentlich obsolet? Eben nicht. Weil es ist ja nicht umgesetzt in den anderen Fächern. Es fehlt ja. Das sehen Sie daran, es geht nicht, dass die Kinder unglücklich sind, sondern die haben Faktoren, die sozusagen echte Glückskiller sind. Ein Drittel der Schulkinder in Deutschland zwischen der dritten und achten Klasse haben Angst. Die fühlen sich nicht sicher. Die fühlen sich gestresst. Die fühlen sich mit den Erwartungen der Eltern überfordert. Das sind Dinge, die nicht funktionieren. Das heißt also, die haben hier eine Inkonsistenz. Und diese Inkonsistenz muss beseitigt werden. Wir können das nicht so von außen rangehen und angehen, sondern wir brauchen etwas, was selbstgesetzlich funktioniert. Jetzt bin ich genau bei einer ethischen Frage. Was ich tun soll und will, wird von außen bestimmt. Das funktioniert, meine Damen und Herren, in einem paternalistischen System. Funktioniert wunderbar. Da ist die Kirche, der Pfarrer predigt von der Kanzel und die Menschen tun so, als würden sie es machen. Meistens. Ich habe hier eine Ordnung. Ich habe hier eine Möglichkeit. Aber nicht, wenn der Ehrliche der Dumme ist. Und nicht, wenn der Berlusconi sich zur Wiederwahl stellen kann, statt dass er im Gefängnis sitzt. Ja, daran merkt man die Absurdität eigentlich des ganzen Systems. Ich kann hier nicht mehr über Moral von außen herankommen, weil die sie mir niemand mehr abnimmt. Wenn all you can eat, all you can do, all you can phone oder was weiß ich, das ist, wie soll ich denn dann unter Umständen mich mäßigen? Das sind doch Dinge, die nicht mehr funktionieren. Und diejenigen, die daran glauben, dass die Disziplin von außen da reingeprügelt wird, die schwarze Pädagogik vielleicht wieder fordern, die sind auf dem Holzweg. Das funktioniert nicht. Man könnte sagen, das ist eine paradoxe Intervention unter Umständen, weil genau das Gegenteil passiert. Das heißt also, was soll ich tun, wird von mir bestimmt. Muss im Einklang sein, muss mit dem irgendwie was von außen und von innen, das muss irgendwo stimmen. Da gibt es philosophische Ansätze dafür. Das heißt dann Strebensethik, Tugendethik. Das hilft nicht für alles, das ist mir völlig klar. Also dass die Menschen sich auf einmal so entwickeln und alle so gut Menschen werden, wie sie immer nach außen auftreten wollen, das glaube ich einfach nicht. Aber es ist zumindest mal eine Hilfe. Und es gibt Hilfen dafür. Und das, was wir erreichen wollen, ist letztlich das hier zwischen dem Sollen und dem Wollen. Letztlich irgendwas passiert in dieser Blackbox, die uns dazu bringt zu sagen, das stimmt. Zwischen fremdgesetzlich und eigengesetzlich gibt es irgendwo etwas, was mich sagt, was stellt mich jetzt zufrieden? Das sind die Dinge, die nachher am Ende herauskommen sollen. Es ist nicht, dass ich daran glaube, dass alle Menschen von sich aus letztlich ihre Charakterstärken fördern wollen und von vornherein darauf aus sind, dem anderen nur zu helfen und ihm wohlwollend entgegenzutreten. Das glaube ich nicht. Aber es ist ein Kompromiss zwischen dem, was gefordert wird und dem, was eigentlich hier auch eigenständig erarbeitet wird. Charakterstärken bilden. Das ist das, was entscheidend ist jetzt hier. Das heißt also, ich will zwei Dinge miteinander bringen. Ich will in Einklang bringen eine Sollensethik. Ich will in Einklang bringen mit der Sollensethik eine Strebensethik. Das wäre eigentlich die Lösung. Und es wäre auch sinnvoll, das in einem Unterricht letztlich zu vereinen, der für alle zugänglich sein sollte. Und der nicht einfach sagt, diejenigen, die sowieso christlich erzogen werden, die brauchen das nämlich nicht, weil die nämlich in ihrem Christentum alles verankert haben, was nachher dazu führt, Strebensethik und Sollensethik in Einklang zu bringen. Ich vertrete die Auffassung, entgegen dem, wie es auch in Deutschland praktiziert wird, dass das Fach Ethik ein eigenständiges Fach sein sollte. Aber ich bin auch der Auffassung, dass dieses Fach ein praktisches Fach werden muss, dass man das erleben muss, dass man nicht nur über Dilemmata streitet, sondern dass man sich auch tatsächlich so verhält. Das haben wir nämlich verlernt vor lauter Diskussion. Die Philosophie, die antike Philosophie, die hat sich nämlich früher als praktische Philosophie auch so verstanden, dass die Menschen das praktiziert haben. Epikurs Garten beispielsweise ist so etwas, wo das passiert. Das heißt also, wir haben hier die Möglichkeit, das in Einklang zu bringen und das Ganze muss auch noch Freude machen. Wenn es nämlich keine Freude macht, dann bringt das nämlich auch nichts, dann ist es genauso eine langweilige Veranstaltung wie viele Veranstaltungen in unserem Leben, die wir nach Möglichkeit relativ schnell vergessen. Dem gnädigen Vergessen überlassen, mal so sagen. So, das heißt also, was will ich erreichen und wie gehe ich vor mit dem Schulfachglück? Ich weiß nicht, ob Sie das Eisbergmodell kennen und sich an den Kapitän der Titanic erinnern, der gedacht hat, Eisberge ist das, was oben rausguckt. Und die Lehrer, die gesagt haben, jetzt macht immer das, was ich jetzt gerade will. Und der Schüler genau das Gegenteil von dem macht. Hat er nämlich vergessen, dass da, was da unter dem Tisch ist, auch noch so als Unterbewusstsein irgendwo uns ganz schön steuert. Weil wir Menschen eben so sind. Und davon unter Umständen sogar mehr gesteuert werden. Weil das nämlich schon älter ist und sich besser ausgeprägt hat. Das heißt hier, müssen wir zum expliziten Lernen etwas dazugeben. Sozusagen in unserer Gefühlswelt, in unseren körperlichen und seelischen Gefühlen hier etwas aufbringen, was uns hilft, eigentlich das nachhaltiger zu gestalten. Wer erinnert sich nicht an seinen ersten Kuss? Hoffentlich sind sie alle mal geküsst worden, sonst habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Aber das ist so ein Erlebnis, wo das alles zusammenkommt. Aber bestimmt mal, da soll man sich küssen und nicht nur die Tante. Ne? Das heißt also, hier an der Stelle brauche ich etwas, was das Ganze intensiviert, was das Ganze nachher sozusagen vom expliziten Lernen in ein implizites Lernen überführt. Das ist Ziel des Schulfaches Glück. Und das garantiert die Nachhaltigkeit. Explizites Lernen hat wissenschaftlich erwiesen eine Nachhaltigkeit von ungefähr 10%. Das ist zu wenig, um den ganzen schönen Tag in der Schule zuzubringen. Sondern da gehört ein bisschen mehr da rein. Und da gehört ein bisschen was rein, was einfach der Sache einen besonderen Reiz verpasst. Also sich nicht küssen, wenn sie jetzt einfach die Folgerung weiterführen, das wäre jetzt falsch. Aber hier etwas erreichen wollen, über implizites Lernen funktioniert einfach so. Und das ist ein Modell, sogenannte Persönlichkeitssystem in der Aktion von Julius Kuhl. Ich habe das übernommen. Er sagt nämlich ganz einfach, unsere Aufmerksamkeitsfokussierung des Bewusstseins hat ein Pendant in unserem Extensionsgedächtnis, in unserer Gefühlswelt, in unserem Unterbewusstsein. Und wir sind relativ schnell mit unserem Bauchgefühl in der Lage zu sagen, das finde ich jetzt gut, das mache ich weiter, also so beim Küssen, ne, dann wird es ganz deutlich, oder ich muss das aufhören, weil das für mich schädlich ist. Das ist sozusagen das, was uns die Evolution schon wunderbar mit auf den Weg gegeben hat. Dazu gehören alle möglichen Gefühle, dazu gehören Affekte, dazu gehören auch Stimmungen. Das will uns etwas zeigen und das will uns eigentlich vor etwas bewahren oder will uns etwas in eine Richtung leiten, die für uns günstig ist. Damasio, ne? Kennen Sie ja. Somatische Marker, ne? Bauchgefühl, Kribbeln und alles, was da so schön ist, Schmetterlinge, was alles Sie sich da wünschen, oder Ekel, Angst, ne? Augen aufgerissen und Körperhaare hochstehen. Das sind also so Geschichten, die da passieren. Das ist sozusagen die Ersterfahrung mit dem Erlebnis. Das ist das, was da passiert. Das ist das, wenn dem Steiner das Ding ins Kreuz fliegt und er seinem Trainer sagt, ich kann die Beine noch bewegen. Als erste Reaktion. Das ist das, dass die Muskeln zumachen, damit hinten die Wirbelsäule nicht durchbricht. Das ist das, was uns oftmals im Leben leitet. Aber dabei soll es nicht bleiben, denn es gibt noch eine andere Hälfte in unserem Gehirn, das heißt nämlich der Verstand, nämlich wir können auch dann noch moralisch bewerten. Wir können dann noch sagen, soll ich, will ich, was mache ich damit? Das heißt also hier, was ich erreichen will, ist eigentlich hier Erlebnisse zu schaffen, die nachher hier oben irgendwo emotional bewertet werden und die mich dann veranlassen, das Ganze in eine Intention umzuwandeln. War doch schön, mache ich nochmal. Hat doch Spaß gemacht, das Kreuzworträtsel zu machen. Hat doch Spaß gemacht, das Referat zu schreiben. Wenn es denn so ist. Und wenn es nicht so ist, hat doch Spaß gemacht, sich zu überwinden, die Herausforderung anzunehmen. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Das heißt also, hier kriege ich sozusagen aus meinem Extensionsgedächtnis, aus meinem Selbst wieder in das Ich, meine Bestimmung, meine Intention und kann sagen, das mache ich jetzt. Das will ich. Ob das jetzt Haltungen sind oder ob das Handlungen sind, ob das der Marathon ist oder ob das jetzt die Klausur ist oder ob das die Beziehung ist, das wird hier unter Umständen mitbewertet und wird dann auch mitgeleitet. So, und jetzt muss das Ganze auch noch umgesetzt werden. Es reicht ja nicht, wenn das oben im Plan ist, sondern es muss umgesetzt werden und es muss zu einem Tun oder Lassen führen. Sind die Neujahrsvorsätze auch aufgeschrieben in dem Standard? Die gehören da nämlich rein. Auch was zu lassen gehört ja dazu. Ich möchte wissen, wie viele Neujahrsvorsätze gibt und wie viel dann eigentlich am 31.12. dann wieder gefragt werden am nächsten Jahr. Wie viel dann davon übrig geblieben ist. Das sind Möglichkeiten, aber das zu steuern, ich kann das steuern. Ich kann mich nämlich selbst regulieren. Ich kann nämlich unter Umständen mich motivieren. Und ich kann auch, wenn ich Schiss in der Box habe, kann ich unter Umständen auch gegen meine Angst angehen. Ich muss nicht gegen meine Angst angehen. Die ist nämlich unter Umständen ganz berechtigt. Wenn ich oben am Stefan stehe, dann habe ich Angst. Und das ist gut so. Und ich brauche diese Angst. Wenn ich die Angst nicht habe, dann fehlt mir vielleicht auch was. Und das macht mich vielleicht leichtsinnig. Und das hält mich auch davon ab, immer nur positiv zu denken. Das hält mich davon ab, immer die rosarote Brille anzuziehen. Das hält mich davon ab, alles gut zu heißen, was mir begegnet. Dieses Kritische, dieses Bewusste, dieses Augenmerk, das ist ganz wichtig, aber nicht immer nützlich. Ich muss es unterscheiden lernen. Das ist das Entscheidende hier in diesem Zusammenhang. So, also, das ist das Prinzip, was jetzt hinter dem Schulfach Glück steht. So, und jetzt gucken wir mal, wie wir das machen. Liegt ja eigentlich schon auf der Hand. Wir schaffen positive Schlüsselerlebnisse. Aus den positiven Schlüsselerlebnissen wollen wir dann sozusagen emotionale Erfahrungen machen. Das ist gut so. Ich zeige es Ihnen nachher am Beispiel, wie das funktioniert. Und aus diesem Erfahrungsschatz will ich nachher irgendwo das Gefühl haben, das hat für mich jetzt eine Konsequenz. Ich kann mich was zutrauen, kann mir was zutrauen. Ich bin in der Gemeinschaft wichtig. Ich werde gewertschätzt. Obwohl ich das Gefühl habe, wenn ich da allein zur nächsten Party gehe, dass ich denke, alle denken, oh, jetzt kommt die schon wieder oder der. Dieses Gefühl kann ich bearbeiten. Ich kann auch das Gefühl bearbeiten, wenn ich jetzt vor Ihnen stehe. Und kann einfach sagen, das wird funktionieren. Das hat ja immer funktioniert. Das ist meine Zuversicht. Das heißt, hier kann ich eine ganze Reihe von Dingen erreichen, die ganz wichtig sind, um nachher in sinnvollen Handlungen das auch wieder umzusetzen. Das ist das gleiche Prinzip, was ich Ihnen jetzt gerade vorgestellt habe, über das PSI-Modell, dass ich gesagt habe, hier Aufmerksamkeitsfokussierung, da Bewertung in meiner Gefühlswelt, da Umsetzung als Intention, da die Umsetzung der Intention in die Handlung. Das ist das, was hier eigentlich passiert und hier werden sozusagen Haltungen und Einstellungen bewusst wahrgenommen. Erst unbewusst, aber dann bewusst. Und das soll nachher dazu führen, dass die eigene Persönlichkeit sich weiterentwickelt. Deswegen haben wir auch ein Institut für Persönlichkeitsentwicklung. Und damit beschäftigen wir uns. Und da wollen wir nicht erst warten, bis Sie sozusagen gebrochen zu uns kommen, sondern vielleicht schon vorher Ihr Lachen behalten können, weil Sie wissen, wie dieses Lachen funktioniert. Ich darf Ihnen jetzt an einem Beispiel das nochmal erklären, wie es eigentlich so funktioniert und was wir machen wollen. Das, und damit bin ich im Einklang mit allen Konzeptionen, mit allen Gesellschaftssystemen, mit allem, was uns als Mensch wichtig ist. Das, was wir nicht wollen, ist alles erdulden, ertragen, schultern. Das ist das, was wir nicht wollen. Wir wollen mündige Menschen. Wir wollen kritische Konsumenten. Und wir wollen kritische Studenten. Und wir wollen authentische, selbstbewusste Lehrer und wir wollen authentische und selbstbewusste Schüler. Das ist doch das, was wir wollen. Und nicht irgendwelche Leute, die einfach sagen, ist mir sowieso egal. Nur weil sie es nicht verstehen und weil sie dann von Telekom irgendeinen Vertrag aufgeschwatzt bekommen per Telefon, den sie nie gewollt haben und nie gewusst haben oder sonst irgendwas. Oder wenn sie dann im Krankenhaus liegen und dann sozusagen todsterbenskrank sind und dann unter Umständen die Putzfrau kommt und erst die Fußleisten und dann den Nachttisch abwischt. Das sind so Geschichten, die eben unter Umständen schädlich sind. Und das hat was mit Gestaltungsauftrag zu tun. Und diesen Gestaltungsauftrag wahrzunehmen, aus dem Erdulder rauszukommen in eine andere Situation, schaffe ich eigentlich nur, wenn ich nach Möglichkeit viele solcher Erlebnisse habe, die mir sagen, ich bin selbstwirksam. Viele solcher Erlebnisse habe, die mir sagen, das ist erfolgreich. Mach weiter so. Wenn ich diese Erlebnisse nicht habe, dann kann ich die unter Umständen auch erfahren über Imitationslernen. Dafür brauche ich Menschen, die mir Orientierung geben. Aber am besten, das stimmt für mich selber überein und nicht das, was die Peer Group macht. Da bin ich nämlich auch ein Erdulder. Da laufe ich nämlich denen hinterher. Das heißt, hier ist etwas ganz Wichtiges, was angelegt werden muss und ich nenne das mal positive Schlüsselerlebnisse. Zu voll hier, sonst hätte ich jetzt mit Ihnen gerade mal eins ausprobiert, aber das geht jetzt nicht. Das führt nachher zu einem erhöhten Erfahrungsschatz, das haben wir schon gehabt. Und das führt dazu, dass ich neue Bewertungen habe. Kann man was zutrauen, braucht keine Angst zu haben. Ich weiß, dass ich unter Umständen Prokrastinatoren, heißen die heutzutage die Aufschieber, dass ich das überwinden kann, das weiß ich. Ich muss nur die richtigen Mittel dafür, da gibt es ja jetzt mittlerweile auch schon ganz viel Literatur dazu, die richtigen Mittel finden, hier um meine Referate oder meine Bachelor- oder Masterarbeit jetzt mal irgendwo anzugehen. Das gibt es ja mittlerweile alle. Das heißt also, ich kann jetzt hier sagen, das kann ich mir alles zutrauen. Um dann am Ende als Gestalter, als derjenige, der wirksam ist, derjenige, der sich nicht irgendwo die Kappe überziehen lässt, derjenige, der sagt, ich nehme mein Leben in die Hand, unter Umständen die ganzen Dinge auch wirklich aufnimmt. Das ist das, was ich erreichen will. Das will ich erreichen, insbesondere, das war meine Intention, mit Schülern und Schülerinnen, die nicht von vornherein das mit auf den Weg bekommen haben, die nicht diese Geborgenheit hatten, die nicht diese Orientierung hatten, die sich nichts zugetraut haben, sondern die einfach gesagt haben, ich muss es eben ertragen. Ich darf Ihnen jetzt mal einen vorstellen. Das ist mein ehemaliger Schüler Eduard Pfaff. Eduard Pfaff kommt ursprünglich aus Russland. Was weiß ich, 98 ist, glaube ich, die Familie nach Deutschland ausgewandert. Nicht deutsch sprechend, 2 Meter groß, 130 Kilo schwer. Eduard Pfaff. Das ist für mich der Standardtyp eines Adulters. Das kriegt er rum. Und diese 2 Jahre nach der Hauptschule, nachher zum mittleren Bildungsabschluss, das kriegt er rum. Nur aber den Abschluss hat, das ist die andere Frage. Den jetzt zu bewegen, irgendwo ein Erlebnis zu haben, ich sage Ihnen jetzt nur eins, der hat ganz viele gehabt, darüber zu laufen, über diese Balken, was steckt dahinter? Also sich zuzutrauen, da aufzusteigen und vorne von der kleinen Eski, die vielleicht 50 Kilo wiegt, dann gehalten zu werden. Das funktioniert. Statisch gar kein Problem, weil das verteilt sich ja das Gewicht und er ist ja dann auch drüber gelaufen. Aber den überhaupt erstmal dahin zu bringen und zu sagen, du gehörst zu dieser Klasse, die nehmen dich auf, die halten dich. Du brauchst da nicht Angst zu haben, dass da einer loslässt. Nur weil die jetzt einfach denken, das ist mir doch zu schwer, jetzt lasse ich halt mal los. Das muss natürlich alles vorbereitet werden. Aber das gibt ihm, der das Gefühl hat, hier in der Gemeinschaft aufgenommen zu sein, ich bringe das jetzt nur als dieses Paradebeispiel, auf das Gefühl, ich gehöre dazu, ich kann mir was zutrauen, ich habe hier ein Erlebnis, was vielleicht für mich wichtig ist. Das ist ein Teil eines Gesamtkonzeptes, was Sie jetzt hier sehen, dass sich jemand eben was zutraut, einen Weg zu gehen, den er sich vielleicht vorher nicht getraut hat. Den er vielleicht jetzt im Gefühl hat zu sagen, wenn mir alle helfen, dann bin ich doch gar nicht mehr so. Ich habe den mal später getroffen, da hat jemand diese Schulspindel, ich weiß nicht, ob es die hier gibt, umgetreten. Da habe ich gesagt, Mensch, Eduard, schaut mich an. Das kriege ich im Leben nicht hin. Er sagt, das ist doch kein Problem, hat das Ding so genommen, hat es einmal so rumgedreht. Der war da. Und er hat sich dann was vorgenommen. Der hat sich ein Projekt vorgenommen, Herr Lissmann. Ein Projekt, nämlich beim Heidelberger Halbmarathon mitzulaufen. Weil mit 130 Kilo einen Halbmarathon zu laufen, in Heidelberg jetzt berghoch, wir haben den Odenwald vor der Tür. Die Rheinebene liegt hinter uns sozusagen. Das heißt also, es geht ganz schön hoch. Das heißt also, wenn er sich sowas vornimmt, und lasst es auf, oder? Ach so, Entschuldigung. Okay. Dann bedeutet das für ihn auch eine Vorbereitung. Dann bedeutet das auch für ihn, etwas in die Hand zu nehmen. Dann bedeutet das für ihn vielleicht auch zu trainieren. Da bedeutet das für ihn vielleicht auch herauszufinden, dass die Strecke von 21 Kilometer vielleicht ein bisschen viel ist. Da muss man eben auch noch Alternativen anbieten und sagen, lauf da erstmal 5. Wir machen eine Mannschaft mit 4 Leuten. Das funktioniert ja auch. Und dann kommt er vielleicht auch, wenn er sich das Ziel schon mal imaginiert, wenn er sozusagen mit dem Sportlehrer schon mal ein bisschen übt und das Gefühl hat, wie läuft es denn, wenn man durch so ein rotes Zielband läuft oder wie fühlt sich das denn an, wenn ich am Ziel ankomme. Das sind ja alles Dinge, die wir Menschen können. Kontrafaktisches Denken ist uns mitgegeben. Wir können vorausschauen. Wir können rückwärts, vorwärts, wie wir wollen. Das müssen wir nur ausnutzen. Das braucht er aber. Und wenn man sich ihn anschaut, zu dem Zeitpunkt hat er schon abgenommen. Da hat er schon 10 Kilo abgenommen. Und er ist sie gelaufen. Erst 5 Kilometer, dann 10 Kilometer, dann 15 Kilometer. Und dann ist er ins Ziel gekommen. Und er hat gesagt, er hätte nie gedacht, dass die Polizei ihm mal zuklatscht. Das ist Eduard Pfaff und dieses Projekt hat er auch umgesetzt, so sieht er aus. Mittlerweile ist er Einzelhandelskaufmann, so sah er aus, als er den mittleren Bildungsabschluss gemacht hat. Das ist jetzt vielleicht für Sie zu plakativ, zu stereotyp, aber es macht etwas deutlich. Es macht deutlich, dass ich mich nicht in dieser Position verharren muss, sondern dass ich auch etwas verändern kann, aber ich brauche jemanden, der mich dahin leitet. An der Stelle. Das ist das, was jetzt hier in dem Kontext passiert. So, und jetzt gehen wir nämlich mal nochmal zu den Säulen des Curriculums, damit Sie da vielleicht eine kleine Vorstellung dazu haben. Ich habe es ja zum Teil schon genannt, ich stelle Ihnen aber den Lehrplan noch ein bisschen vor nachher. Wenn ich darf, wie Uhr ist es denn überhaupt?
10 nach 6.
20 Minuten. Das wird eigentlich, ja, 25 Minuten, das wird passen. Also, Salutogenese, die Entstehung von Gesundheit. Aaron Antonowski, ist kein Problem. Sinnhaftigkeit, Handhabbarkeit, Verstehbarkeit, das ist genau das Lebenskonzept, das ist die Suche nach dem Sinn, das ist das Gefühl von Selbstvertrauen, das ist das, was nachgewiesen wird. Hier Sinnhaftigkeit, wichtiger Punkt. Zweiter Punkt, logotherapeutischer Ansatz, beruhend auf der Existenzanalyse, zu sagen, es gibt einen Sinn im Leben, es gibt einen Willen zum Sinn und es gibt eine Freiheit des Willens. Wieder die Frage zum Sinn. Das Ergebnis der Resilienzforschung, Selbstwirksamkeit ist was ganz Wichtiges. Selbstwirksamkeit hat aber was mit Sinn zu tun. Sie sehen, es geht immer wieder um den Sinn. Sinn suchen, Glück finden, war der Artikel. Und ich gehe noch einen Schritt weiter und sage einfach, ich brauche das die Prinzipien des impliziten Lernens. Ich brauche die Möglichkeit hier, auch Lösungen für mich zu finden. Ich brauche unter Umständen jemanden, der mir hilft bei meiner Architektur, meiner Wirklichkeitskonstruktion auch behilflich zu sein und mir nicht zu sagen, wie das Haus nachher aussehen muss, sondern zu sagen, was brauche ich eigentlich dann für Räume in diesem Haus. Das sind Dinge, die ich hier umsetzen muss. Und ich brauche etwas aus der positiven Psychologie. Das hat nämlich auch was mit Sinn zu tun, das hat was mit Flow zu tun und es hat etwas mit Psychosynergetik zu tun. Das heißt also, wie komme ich denn eigentlich hier für mich in eine Harmonie? Das sind Dinge, die meines Erachtens zusammengehören und letztlich benutze ich auch Klaus Grabe in dem Kontext einfach zu sagen, wie schaffe ich es denn hier einigermaßen widerspruchsfrei zu sein. Für mich in meinen Motiven. Das heißt also, ich muss meine Motive erkennen. Bin ich noch laut genug? Da hinten, die letzten interessieren mich. Ja, okay. Das heißt also, hier in dem Kontext habe ich eine ganze Menge verwendet, und habe mich nicht geniert, Anleihen zu nehmen. Habe das Ganze aber zusammengefügt in ein Konstrukt, das letztlich noch ein bisschen mehr ist. Das nämlich sich noch an der Stelle orientiert, und jetzt komme ich dazu, zu sagen, es teilt sich ein in verschiedene Phasen. Ich brauche verschiedene Phasen. Wenn ich mich auf einen Weg mache, auf einen Lebensweg mache, dann brauche ich sozusagen ein Proviant. Ich brauche erst die Stärken. Wenn ich nicht die richtigen Schuhe habe, dann brauche ich nicht da hochzulaufen. Und wenn ich nicht das richtige Vesper dabei habe, dann werde ich unterwegs dann Hunger haben. Das heißt also, ich muss mir hier bewusst werden, dass meine Stärken, die mir mitgegeben wurden, meine Glaubenssätze, das, was mir meine Eltern mitgegeben haben in guter Absicht, dass das irgendwo aktivierbar ist, dass es ein Bestandteil von mir ist und dass dieser Bestandteil mir im Leben nützlich ist. Und dass die Gemeinschaft eine Ressource ist. Und dass es sich lohnt, in der Gemeinschaft zu sein, weil die Gemeinschaft mir hilft. Und nicht im Ellenbogenkampf mich in die Ecke drängt. Sondern hier an der Stelle tatsächlich für mich eine Ressource darstellt. Das hat was mit Ethik zu tun, meine Damen und Herren. So, und das ist eine erste Lehrplaneinheit, die ich Ihnen jetzt vorstelle. Sie müssen sich das so denken. Es sind insgesamt 6 Einheiten. Diese 6 Einheiten sind verteilt immer auf ein ganzes Jahr. Immer auch verbunden mit verschiedenen Projekten, die Schüler sich aussuchen und Schülerinnen, die sie dann verfolgen und dabei sozusagen auch dieses System immer mehr kennenlernen. Das, was ich will, ist sozusagen eine Kompetenz zu erreichen, in den entsprechenden Phasen erstens die Phase einzuordnen und zweitens die Kompetenz in der Phase zu haben. Was nützen mir die Stärken, wenn ich die nie benutze, sondern wie Oblomov auf dem Ofen liege und einfach denke, es geht irgendwie rum. Das ist eine Konsequenz, die sich daraus ergibt. Und dazu muss ich mir erstmal meine Stärken bewusst machen und dann einfach auch Lust kriegen, diese Stärken irgendwo auch anzuwenden. Weil sonst macht das ja keinen Spaß. Denn das, was ich gut kann und das, was ich gerne mache, das will ich auch umsetzen. Und dann komme ich auch dahin, und das ist eine schöne Untersuchung, die jetzt der Willibald Ruch in Zürich gemacht hat, übrigens auch Österreicher, der einfach sagt, wenn ich die Stärken mir bewusst mache und wenn ich sozusagen meine Charakterstärken erweitere, dann habe ich mehr Wohlbefinden. Das ist ein Nachweis. Das liegt da auf der Hand. Wenn ich mutig bin und sitze im Büro und muss nur Bilanzen schreiben und darf die nicht mehr fälschen, dann habe ich natürlich keine Freude an meinem Mut. Liegt da auf der Hand. Du bist Beispiel. Aber natürlich wollen wir die Stärken, natürlich wollen wir die Stärken auch nutzen. Und wenn ich sie nicht nutzen kann, dann komme ich hier schon in die erste Inkongruenz. Das heißt also, hier muss ich eine ganze Menge tun in dieser Lehrplaneinheit, die ungefähr jeweils so aufgeteilt, weil wir so immer von Ferien zu Ferien in 6 Wochen ungefähr gehen, ungefähr so 12 Stunden, 2 Stunden in der Woche angewendet. Zunächst mal für diese Gruppe, für die anderen, das muss ich dann später noch erklären, wenn Sie mich fragen. Das kann ich dann in 6 Wochen ungefähr bearbeiten. Und dann fange ich mit der neuen Einheit an. Die erste Phase ist die Phase der Stärkung. So, was machen wir denn da? Vielleicht mal so ein paar Lernziele vorstellen. In der Lehrplaneinheit 1 geht es darum, überhaupt mal Empathie, über Gefühle sprechen, erkennen, wie der wertschätzende Umgang vielleicht etwas auch mit mir macht, die eigenen Stärken, Ressourcen entdecken, familiäre Gemeinschaftsstärken, persönliche Potenziale zur Entfaltung bringen. Das heißt also irgendwo zu sagen, hey, das habe ich ja, das habe ich gar nicht gewusst, dass ich das habe. Wenn Sie heute Kinder fragen, wie viele Stärken hast du? Sieht aus, als hätten sie keine Finger. Und wenn sie sagen, welche Schwächen, das sind sie gewöhnt in der Fehlerkultur. An jedem Finger 10. Ist doch logisch. Das heißt also, ich muss jetzt irgendwo hier ein Umdenken auch bewirken, um zu sagen, wo sind meine Potenziale? Was kann ich wirklich gut und warum will ich das auch gerne machen? Das ist etwas, was hier in dieser Einheit stattfindet. Jetzt weiß ich nicht, ob mein Film läuft. Ob mein Film läuft. Auch nur ein Beispiel. Das sieht gut aus.
Koray, du bist nicht geizig.
Koray, du bist nicht geizig.
Eine Prämie übrigens.
Jetzt setze dich da mal hin und erzählst, was du eigentlich gefühlt hast, als du das so warst.
Ich habe mich ganz wohl gefühlt, zu wissen, was die anderen so über mich denken. Und waren ja eigentlich nur positive Sachen.
Ganz einfaches Beispiel. Warmer Regen heißt es doch. Einer setzt sich mit dem Rücken hin, erwartet jetzt wahrscheinlich gar nicht so Positives und dann kriegt er lauter Komplimente. Das könnte manchen Professor auch in ihrer Hochschule gut tun, glaube ich, dem ab und zu mal ein Kompliment zu machen, anstatt nur zu kritisieren. Das heißt also, einfache Übung, Wertschätzungsübung. Da wird einer sagen, hey, das kennen wir doch, das ist aus den 70er Jahren da die alte Kuschelpädagogik. Ist es nicht, weil die haben ja immer gekuschelt. Naja, ich gehöre ja noch zu dieser Generation, sozusagen. Das heißt hier Authentizität. Ich will nur für das gelobt werden, für das es einen Grund gibt. Und nicht irgendwie einfach gelobt. Und das kriegen die sehr schnell raus. Und es muss aus der Gruppe sein. Es muss nicht einfach von den Eltern immer sein, du wirst gelobt und gelobt und gelobt, sondern es muss aus der Gruppe sein und es muss tatsächlich eine Eigenschaft sein, die vielleicht wirklich zu wertschätzen ist. Und das muss demjenigen auch klar sein. Das heißt also, hier ist etwas, was ganz Wichtiges, was sozusagen das Gefühl in die Gruppe, wenn mich jemand wertschätzt, wenn ich das Gefühl habe, ich komme hierher und werde entsprechend empfangen, dann geht es mir gleich viel besser. Als wenn einer irgendwo erhebend sagt, was kommt denn da für ein Schulmeisterlein? Das ist doch eine ganz andere Geschichte. Das heißt also hier an der Stelle, das wollen wir jetzt nicht. Ich will jetzt in die zweite Phase. Die zweite Phase ist die Phase die nenne ich als einfach mal Visionen. Einfach ein bisschen träumen dürfen. Ein bisschen sich die Wirklichkeit auch erträumen dürfen. Ein bisschen über das hinausgehen, was vielleicht auch nachher realisierbar ist. Ein bisschen kreativ sein. Ein bisschen vielleicht auch zeichnerisch das darstellen. Ein bisschen einfach auch in der Imagination, in der Phase der Meditation. Ein bisschen träumen, ein bisschen einfach das auch zulassen. Und ein bisschen über das auch nachdenken, was mir so als Wesen ausmacht. Das ist hier die Phase, die in der Vision kommen soll. Und in dieser Phase, in der Lehrplaneinheit 2, ich habe es Ihnen aufgeschrieben, geht es darum, die eigenen Motive erstmal überhaupt als Impuls wahrzunehmen. Überhaupt mal rauszufinden, was ist denn eigentlich mit mir? Stimmt das noch? Bin ich das überhaupt noch? Oder bin ich da schon der Nachbar irgendwie, der mit dem besseren Hemd da rumläuft und der das alles sowieso viel besser macht und das bessere Mädchen kennenlernt? Kann ich damit harmonische Ziele ableiten? Stimmt das dann auch für mich? Kann ich damit unter Umständen herausfinden, dass meine Motive und die Stärken vielleicht irgendwie zusammenpassen? Kann ich da vielleicht herausfinden, dass manche Glaubenssätze irgendwo auch aufzulösen sind? Dass manche Glaubenssätze vielleicht nicht hilfreich sind. Beeil dich, streng dich an. sei Perfektionist. All diese Dinge, die ja jetzt letztlich da noch drinstecken, die kann ich auch auflösen. Das darf ich durchaus machen. Also damit sich selbst ein bisschen umzugehen und sich selbst zu erkennen, das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Ich weiß nicht, ob die Zeit jetzt reicht, ob der Film läuft. Soll ich es nochmal probieren?
Ja, also nee, sonst nicht ja. Raus.
Also es ist so eine Phase, wo die einfach mal träumen dürfen.
Jeder macht die Augen zu, steht an der Kasse, bezahlt und bekommt seine Eintrittskarte fürs Kino. Dann läuft er die Treppe hoch, gibt die Eintrittskarte ab, geht in den Kinosaal rein, sucht euch einen schönen Platz aus und setzt euch hin, gemütlich, in die gemütlichen Kinosessel. Dann guckt ihr nach links und guckt nach rechts. Auf einmal fällt euch auf, dass ihr ganz alleine seid in dem Kino. Aber es stört euch gar nicht, sondern es ist irgendwie angenehm, auch mal ganz alleine im Kino zu sein. Dann geht der Vorhang langsam auf. Der Film fängt an. Und seht ihr den Filmtitel? Und da steht euer Name.
Und so weiter. Das heißt, ihr einfach mal so Fantasiereisen zu machen. Das machen die. Und das hätte man denen nicht zugetraut. Das ist eine 10. Klasse Berufskolleg. Irgendwo ganz schwierig. Irgendwo vielleicht keine Stelle gefunden und dann noch irgendwie weiter in der Schule sich rumgedrückt. Das sind die eigentlich die Bildungsverlierer sind. Das sind aber die, die genau diese Potenziale haben. Und wenn wir diese Potenziale nicht nutzen, dann kostet das nicht nur einen Haufen Geld, sondern bringt auch einen Haufen Unruhe. Das ist uns nur noch nicht bewusst. Wir denken, wir kriegen das irgendwie gemeistert. Aber die muss man mitnehmen. Alle, die da sitzen in ihrem Schlafsack, die haben da was drunter. Und das ist eine ganze Menge. Und das müssen wir nutzen, finde ich. Auch in deren Interessen. Die dritte Phase ist die Phase der Entscheidung. Das heißt, hier etwas zu finden, was für mich wichtig ist. Sie erinnern sich vielleicht an das Beispiel von meinem Schüler Eduard, der gesagt hat, ich möchte jetzt in diesem Jahr diesen Halbmarathon laufen. Kann man natürlich sagen, ja, das macht doch der Sportlehrer sowieso. Wissen Sie, bei uns in der Schule, den Halbmarathon gibt es seit 30 Jahren. Schüler haben noch nie daran teilgenommen. Weil die Sportlehrer haben dann sind mal gerne mitgelaufen. Aber dass man die Schüler dann mit hinnimmt und dass man da sich auch darauf vorbereitet, das war noch nicht üblich. Das nächste Projekt könnte auch ein Theaterprojekt sein. Das nächste Projekt könnte auch irgendwo ein Musikstück sein. Simon Rattle, ne, hat es ja uns vorgeführt. Rhythm is it. Das heißt also, plötzlich sind die Kinder aufgewacht und waren in einem Theaterstück und waren wichtig. Selbstwirksam. Das sind Dinge, die hier in der Entscheidung eine Rolle spielen. In dieser Entscheidung aber eine Rolle spielt auch, was macht das mit meinen Emotionen? Was macht das mit meinem Engagement? Macht das einen Sinn? Was macht das mit meinen Beziehungen, die da um mich herum sind? Und habe ich unter Umständen auch die Zuversicht, dass ich zum Ende komme? Das sind Dinge, die in der positiven Psychologie und der Flourishing längst bekannt sind. Die muss ich aber umsetzen. Und da muss ich Entscheidungen finden und da muss ich die Schüler auch dazu bringen in dieser Einheit. Da muss ich was relativieren. Und eine Entscheidung für etwas heißt auch eine Entscheidung gegen etwas. Und in der Gesellschaft, die unverbindlich ist, sind Entscheidungen, glaube ich, die einigermaßen verbindlich sind, ganz wichtig. Das heißt also, hier muss ich mir auch da Ziele formulieren. Meine Stärken, Ziele, Herausforderungen, das alles in Einklang bringen. Das, was ich träume, das, was ich kann und das, was für mich vielleicht wichtig ist, das in einen Einklang zu bringen. Und das nach Möglichkeit authentisch so zu gestalten, das ist etwas, was wichtig ist. Meine Damen und Herren, das kann ich in jeder Altersstufe machen. Ab dem Vorschulalter. Das kann ich mit jeder Führungskraft machen. Das kann ich mit jedem Senior machen im Seniorenheim. Das funktioniert. Weil einfach das immer die Frage ist, die uns beschäftigt. Wie sollen wir uns denn jetzt entscheiden? Wie sollen wir denn mit unserer Freiheit umgehen, wenn ich das nicht habe? Im paternalistischen System, in dem mein Vater gesagt hat, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, machst du das, was ich will. Dann war die Sache erledigt, da brauche ich nichts zu entscheiden. Da muss ich mich darauf verlassen, dass das, was mir mein Vater gesagt hat, nachher auch stimmt. Aber das ist ja nicht mehr so, sondern wir entscheiden ja jetzt permanent selbst. Wir haben ja einen Autopaternalismus. Und mit diesem Autopaternalismus muss man irgendwie umgehen. Also das jetzt an der Stelle zur Lehrplaneinheit 3. Jetzt gehe ich weiter in eine Planungsphase, Lehrplaneinheit 4. Planungsstrategien entwickeln. So wissen eigentlich, wie das funktioniert. Und nicht nur Zeit und Finanzmanagement, all diese Geschichten da, sondern auch ein emotionales Management. Was passiert denn eigentlich, wenn ich keinen Bock habe? Was passiert denn, wenn heute Nachmittag irgendwo mich jemand anruft oder ich muss gleich eine SMS schreiben? Was mache ich denn dann eigentlich? Gehe ich dem einfach ohne weiteres nach oder tue ich dann unter Umständen das Ding mal in die Tasche stecken? Weil es vielleicht für andere auch besser kommt. Das ist etwas, was ich hier herausfinden muss. Und das, was ich hier unter Umständen auch in meine Planung eingeben muss. Dass es zu einem Plan A noch einen Plan B geben muss. Und dass Pläne auch umstößlich sind. Aber es muss in einem Verhältnis stehen und ich muss wissen, welche Konsequenz daraus entsteht. Das heißt, hier ist etwas, was ganz wichtig ist. Was hier sozusagen schon der Anfang einer Selbstregulation bedeutet, das muss ich hier entsprechend auch berücksichtigen. Und dann kommt die fünfte Phase. Ist die Phase der Umsetzung. Was ganz wichtig ist, damit tatsächlich aus den Plänen nachher auch Wirklichkeit werden, dass ich tatsächlich das Gefühl habe, es funktioniert für mich, dass ich das, wenn ich zur Party komme, dass ich nicht unter Umständen schon wieder Angst habe und schon wieder irgendwo kein Wort rausbringe oder das Referat nicht halten kann, dass ich hier an der Stelle auch die Möglichkeit habe, mich selber zu regulieren. Und ich hoffe jetzt einfach, dass der Film jetzt funktioniert. Den will ich Ihnen nämlich dann noch gerne zeigen. Da muss ich meinen Körper gut kennen, da muss ich wissen, was Achtsamkeit bedeutet, da muss ich meine Gefühle bewusst wahrnehmen, sonst kann ich ja nicht reagieren. Das kann ich aber lernen. Da gibt es viele Achtsamkeitsschulungen. Es gibt jede Menge Möglichkeiten. Sie können nicht ewig dann mit den Kindern Yoga machen, das ist völlig klar. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, die vielleicht ganz attraktiv sind. Ich darf Ihnen nur mal eine Möglichkeit vorstellen. Hoffentlich läuft der Film jetzt. Ja, sieht so aus.
Wir sind alle sehr neugierig, was verändert sich durch diesen kurzen Moment?
Doch, komm, ist das Thema.
Stopp, bald nicht was verändert. Vielleicht falsch aufgenommen. Wir sind damals. Ich sehe es so, als ich mir das anfange.
Eine Bewertung. Am Ende brauche ich die Reflexion meines Projektes. Was hat das mit mir gemacht eigentlich? War es erfolgreich? War ich nicht erfolgreich? Woran lag das? Wie gehe ich mit der Niederlage um? Wie gehe ich mit dem Erfolg um? Das sind Dinge, die wir tagtäglich brauchen. Und ich denke einfach, es soll in dieser Einheit als Fülle des Lebens sehen. Erinnern sich vielleicht an Netzkabel anschließen? Haben wir doch gemacht, oder?
Am Computer.
Ja, ja, am Computer, aber ist jemand abgehängt?
Ja, ein bisschen steckt nicht.
Ah, da. So, das heißt also hier an der Stelle darüber nachdenken, was mit mir passiert ist. Das ist etwas Wichtiges. Das gehört eigentlich auch immer an jede Einheit angehängt. Das, was mit mir passiert ist, das nochmal zu reflektieren. Und am Ende eigentlich des Projektes auch darüber zu reflektieren, was hat es mit mir gemacht. Das sind Dinge, die meines Erachtens in dieser Phase erreicht werden müssen, hier den Umgang auch als sich als Teil der Natur verstehen. Da geht es auch um Essen. Da geht es um unser Verhalten schlechthin in dieser Welt. Das sind Dinge, die wir eigentlich dann, wenn wir sozusagen die Menschen gewonnen haben für das, was wir gelingendes Leben nennen, auch dementsprechend immer wieder neu betrachten können. Das ist das, was wir als Fülle des Lebens verstehen, als Lehrplan Einheit 6. Wie sowas aussieht, sehen wir vielleicht auch noch. Das sind die gleichen Typen da von eben.
Wenn ich dann später nach Thailand und dort gucke, dann ist das schon mal zu spät, man sollte so viel Zeit anfangen, dann ein Ziel zu setzen, um das zu erreichen.
Richtig.
Und da anzugehen.
Jawohl. Omi.
Allerdings, also wenn man jünger ist, hat man irgendwelche Vorstellungen,
ja.
Also Vorstellungen, Wünsche und sowas. Und damit man vorher halt sieht, wie das sein könnte, dass man so gut wie möglich halt wahr machen kann.
Richtig.
Wichtig so, dann kann man sich so vorstellen, wie es einmal sein wird. Es muss ja nicht unbedingt so kommen.
Nein, genau.
Aber es kann ja so kommen. Das ist, finde ich, eine schöne Überlegung, halt mal drüber nachzudenken, wie es sein könnte. Das ist schon wichtig für mich.
Kali?
Ja, man muss aber sein Gefühl erreichen, was man erreichen möchte.
Richtig. Richtig. Sehr schöne Überleitung. Von nichts kommt nichts. Man muss auch jetzt was dafür tun, um seine Ziele, die man mal hat, erreichen zu können.
Okay. Die Zeit ist vorangeschritten. Ich zeige Ihnen jetzt gerade nochmal, wie eigentlich der Unterricht in den Phasen aufgebaut ist. Das kennen Sie schon, positive Schlüsselerlebnisse, Erfahrungsschatz und nachher Zuversicht, Selbstvertrauen schaffen, um dann eigentlich Wünsche und Vorstellungen zu realisieren. Das ist eine Phase. So sind die einzelnen Phasen alle aufgebaut. Das, was ich Ihnen jetzt eigentlich zeigen wollte, war das, wie der Unterricht generell strukturiert ist. Nicht wie er methodisch ausgelegt ist für die Jahrgangsstufe, nicht wie er didaktisch ausgelegt ist nachher in den Jahrgangsstufen, sondern nur das allgemeine Prinzip. Dieses Prinzip kann sich wiederholen. Wir haben mittlerweile eine ganze Reihe von Schulen, die schon in der 5. Klasse angefangen haben, die jetzt in der 9. Klasse sind. Immer nach dem gleichen Prinzip. Es ist immer gleich aufgebaut, aber natürlich altersgerecht. Ich kann nicht immer die gleichen Spiele machen. Ich muss mit jungen Menschen andere Spiele machen. Ich muss mit jungen Menschen, die vielleicht noch gar nicht die Begrifflichkeiten verstehen, eben auf einer anderen Ebene denen begegnen. Wir haben ein wunderschönes Projekt, das wir jetzt zum Abschluss gebracht haben, beziehungsweise jetzt in den nächsten. Das ist eine wunderbare Einrichtung. Will ich Ihnen einen Tipp geben? Wenn ein Handy klingelt, das wollen wir jetzt einfach mal üben, einfach tief durchatmen. Das sind Phasen der Achtsamkeit. Wir müssen uns bedanken dafür, dass das jetzt hier uns eine Möglichkeit eröffnet, einfach mal innezuhalten für einen Augenblick. Kein schlechtes Gewissen zu haben, keinen Ärger aufkommen zu lassen, sondern einfach sich darüber zu freuen, dass es jetzt eine kleine Pause gibt. Vielen Dank. Nachher fragen wir. Ich bin gleich am Ende. Das heißt also hier, das anzulegen, auch für Kinder im Vorschulalter, das hat geklappt. Und es hat insbesondere deshalb geklappt, weil die Menschen, die dafür verantwortlich sind, nämlich die Erzieherinnen und Grundschullehrerinnen, das für sich als Entwicklungsmöglichkeit benutzt haben und gesagt haben, Mensch nochmal, es ist mir gelungen, jetzt mal ganz woanders hinzugucken, nämlich nicht immer nur auf die Defizite, nicht nur sozusagen als Fehlerfahnder unterwegs zu sein, sondern als Schatzsucher. Und das ist, glaube ich, was letztlich dann das ausmacht. Das Ganze passt eigentlich in dieses Konzept der Ethik. Es ist nur eine andere Form der Ethik. Es ist eine andere Form der Philosophie, die wir nicht gewöhnt sind. Wenn wir von praktischer Philosophie sprechen, sprechen wir meistens von der Lösung von Dilemmata. Aber es geht eigentlich auch darum, die Übungen, die dazu gehören, auch entsprechend zu erleben. Und das bewirkt eigentlich die Nachhaltigkeit. Normalerweise könnte man sagen, in einer Gesellschaft, die richtig funktioniert, brauchen wir das nicht nochmal besonders in der Schule zu üben, sondern das machen wir üblich. Üblicherweise im ganzen Leben. Aber ich will Ihnen nur eine Geschichte noch erzählen, wenn ich noch darf. Diese Geschichte ist, da hat ein Schüler von mir hat sein Portemonnaie verloren. Und er hat es aber wiedergefunden. Weil ein anderer Schüler irgendwo im Physikunterricht das Portemonnaie da unter der Bank gefunden hat und hat es abgegeben. Und dann habe ich die Schüler gefragt im Ethikunterricht. Ich bin auch Ethiklehrer. auch so ausgebildet, wie Sie jetzt wahrscheinlich irgendwann mal ausgebildet werden, nämlich so zusätzlich irgendwo so nebenbei in einer extra Weiterbildung und so weiter und so weiter. Dann habe ich an die Schüler gefragt, wer von euch hätten das jetzt dem zurückgegeben? Seid mal ehrlich. Und dann haben dann ungefähr 2/3 haben dann gesagt, sie würden es zurückgeben. Und ein Schüler, den finde ich so repräsentativ für unsere Gesellschaft, der hat gesagt, das kommt drauf an. Ich sage auch was, wie viel Geld drin ist. Und dann sage ich, ja, wo setzen da deine Margen? Und dann sagt er, ja, also bis 20 Euro mache ich mir die Finger nicht dreckig. Und ab 200 wird mir die ganze Sache zu heiß. Aber zwischen 20 und 200, da schlage ich zu. Das ist Ethik. Das war das letzte Beispiel. Ich wollte Ihnen aber noch ganz kurz was zeigen an der Stelle. Das überspringen wir jetzt einfach mal. Wir haben das natürlich auch evaluiert. Das ist ja vielleicht noch was Sie interessieren könnte. Und es hat niemand anderes evaluiert als mein verehrter Freund Hans Gehmacher aus Wien. Und der hat hier die soziale Kompetenz festgestellt. Sozialkapital hat er das immer genannt. Er hat gesagt, einfach, okay, wir untersuchen mal das Wohlbefinden. Er hat dann festgestellt, dass also die Glücksgruppe wesentlich sich wohler fühlt. Es war nicht unbedingt meine Intention, dass sie sich wohler fühlen. Ich sage es Ihnen nachher auch, warum. Sondern ich sage einfach, es geht andersrum. Wir müssen ihnen die Gründe beibringen, damit sie sich wohler fühlen können, dass sie sich diese Gründe aussuchen. Zu diesen Gründen gehören jetzt Freundschaft, Familie und Schule. Und diese Gründe haben die Schüler für sich gefunden und waren nachher, haben sich mehr und besser gefühlt als ihre Kontrollgruppe. Das ist was ganz Entscheidendes. Und jetzt hat er einen zweiten Test gemacht, das ist nämlich den Sense of Coherence nach Antonovsky, und hat festgestellt, und das finde ich das eigentliche bemerkenswerte Ergebnis, in Bezug auf die drei Faktoren für das Kohärenzgefühl, hat er eine maßgebliche Steigerung. Klar, die haben sich mit Sinn auseinandergesetzt. Die haben sich überlegt, was sie sich zutrauen können. Und die haben sich überlegt, wie ihr Lebenskonzept mal aussieht. Und das schlägt sich nieder. Und wenn Sie einen trockenen Schwamm nehmen und ein Tröpfchen Wasser drauf machen, dann kriegt der Schwamm eine andere Konsistenz, so wie die Schüler eine andere Konsistenz gekriegt haben. Das ist logisch, dass das passiert. Und es ist eigentlich die Veranlassung für uns alle, eigentlich diesen Weg zu gehen, zu dem ich Sie motivieren möchte. So, jetzt haben wir noch einen anderen Test gemacht. Ich habe ja das vorhin gesagt, Konsistenz nach Klaus Grabe. Wir haben hier was festgestellt, was ganz interessant ist. Dass unsere Schüler in der Glücksgruppe in Bezug auf das, was sie wollten bzw. nicht wollten, eindeutig hier Gestaltung übernommen haben. Eindeutig gesagt haben, hier sind für mich Ziele, auch in der Vermeidung, also das, was im Standard als das Aufgeben des Rauchens und des Trinkens und was weiß ich alles, was man für unliebsame Gewohnheiten hat, dass ich die aufgeben will, dass die für mich wichtig sind und dass die für mich Bedeutung bekommen. Das heißt, hier an der Stelle haben wir ein ganz eindeutiges Ergebnis, dass die Mündigkeit dieser Schüler zugenommen hat. Das sind die Ergebnisse. Das sind die Ergebnisse und Glück macht Schule und Schule macht Glück. Ist ausgezeichnet worden. Wir haben einen Preis gekriegt damals von unserem Bundespräsidenten Horst Köhler. Der andere hätte ja vielleicht dann irgendwo mit der Ethikkommission ein großes Problem gehabt, aber das ist eine Auszeichnung, da sind wir ausgezeichnet worden von der Robert-Bosch-Stiftung und das ist unser Institut. Und zum Institut noch ganz kurz, das ist eine gemeinnützige GmbH. Meine Assistentin Frau Hofer aus Wien ist dabei, wie viele andere, es ist noch eine ganze Reihe, die dazugehören. Wir haben den Sitz in Heidelberg. Wir haben eine ganze Reihe von Schulen, die wir betreuen. Wir führen Lehrerausbildungen durch. Das sind ganzjährige Lehrerausbildungen mit insgesamt 150 Stunden, jeweils am Wochenende. Da kommen die Lehrer aus ganz Deutschland, aus Italien und aus der Schweiz mittlerweile, um an diesen Kursen teilzunehmen. Und das machen sie in ihrer Freizeit. Und es macht ihnen Freude und sie fühlen sich dabei zum Teil auch nicht nur ethisch, moralisch aufgerüstet, sondern sie fühlen sich sogar frischer. Und das ist etwas, was mich ganz besonders freudig stimmt. Viele dieser Projekte sind auch in anderen Bereichen, in der Unternehmensführung spielt es beispielsweise eine Rolle, im Sport spielt es eine Rolle. Das heißt also, hier haben eine ganze Reihe von Institutionen, die einfach sagen, dieses Konzept stimmt. Und dieses Konzept, was eine Erweiterung ist, das, was Heckhausen und Golbitzer als Handlungsablaufschema vorgelegt haben, dass das eine Weiterentwicklung ist und dass es schlüssig ist. Und damit wäre ich am Ende meiner Ausführungen.